Ich glaube, dass der Herr über die letzte Zeit redet mit diesen Dingen. Dass er uns aufmerksam machen will, dass er uns Botschaft geben will für diese letzte Zeit, in der wir leben. Und das Erste fand ich richtig toll, dieser offene Himmel. Der Himmel ist offen über uns, über seine Kinder und der Herr schaut auf seine Kinder. Und ich glaube, die Botschaft da drin ist, wir sind nicht allein, wir haben eine Verbindung zum Vater im Himmel und er achtet auf uns, er ist da. Ähnlich das Bild mit dem Adler und den Wellen. Und da kommt noch etwas dazu. Einmal, er achtet auf uns, er sieht uns ganz genau und er reinigt uns. Wir haben es nötig, in dieser letzten Zeit rein zu sein, damit wir vor ihm leben können, damit wir bestehen können, damit wir durchhalten können. Dann kam Verkündigung. Verkündigung ist dran in der letzten Zeit und zwar klare, authentische, ehrliche und auf ihn weisende Verkündigung. Da gehe ich nachher in der Predigt noch ein bisschen drauf ein. Und dann kamen diese beiden Verse aus der Offenbarung. Offenbarung, letzte Zeit. Wort an die Gemeinden für die letzte Zeit. Hört auf den Geist Gottes, was er euch zu sagen hat. Hört drauf. Und dann die Zukunft. Wir werden vom Baum des Lebens essen. Das ist das Ziel, was wir haben. Und zwar hoffentlich nicht nur wir. Wir sind auch dafür da, dass so viele Menschen wie möglich diese Botschaft hören und dieses Ziel erreichen. Und es ist möglich. Egal, was in der letzten Zeit passieren wird, und wenn man Offenbarung liest, dann kann das ja schrecklich sein. Wir werden einiges davon erleben. Und trotzdem, wir werden ans Ziel kommen, wenn wir an Jesus festhalten. Hört auf das, was der Geist uns zu sagen hat. So, das nochmal so eine kurze Zusammenfassung. Ich denke, ihr habt noch halbwegs im Ohr, was der Herr gesagt hat. So, muss ich darauf eingehen, dass heute Wahl ist und dass ich möchte eine Wahlempfehlung geben. Geht zur Wahl und macht euer Kreuz. Ich sage mal, fast egal wohin, und da werde ich euch keine Empfehlung geben, das ist eure Entscheidung, aber geht bitte hin und tut das. Und damit ich jetzt die Kurve kriege und zum Evangelium komme, habe ich euch ein Bild mitgebracht. Spricht das so für sich? Ja, ne? Man erkennt gleich, wer damit gemeint ist und wer das macht. Da steht ein Artikel drin und da wollte ich kurz drauf eingehen, deswegen habe ich euch das mitgebracht. Ja, genau, ich wollte das jetzt nicht kommentieren. Genau. Es ist ein Artikel darüber, wie die Journalistin, die das geschrieben hat, die Kirchen wahrnimmt. Und ich lese euch mal einen kurzen Abschnitt vor, damit ihr so ein bisschen Eindruck kriegt, und das ist so mein Einstieg. Die Kirchen wollen keine verknatterten Konservativen sein, sondern mindestens so hip wie alle anderen. Man hört das oft in den Gottesdiensten, wenn der Chor mal was Poppiges schmettert. Ich bin ja so froh, dass wir ein Lobpreisteam haben können. Die neuen christlichen Mutmachlieder sind immer in Dur. Und sie klingen, das geht nicht um unsere Lieder, und sie klingen wie aus dem Berliner Gripstheater. Dabei ist das Gegenteil von Modernität in diesem Fall nicht das Konservative, sondern die Vergegenwärtigung des Ewigen. Nur, damit können viele Christen nichts mehr anfangen. Sie haben jetzt neue Götter, die wie damals bei den Griechen die Welt besiedeln. Den Gendergott, den Antirassismusgott, den Klimagott. Ihre CO2-Gesamtbilanz kennen die Kirchen inzwischen wohl besser als das Evangelium. Harsche Kritik. Es kommen auch ein bisschen andere Töne darin vor, aber so nimmt sie die Kirche wahr. Und ich glaube, ihr habt das gemerkt, hier ist von den traditionellen Landeskirchen die Rede. Aber ich glaube, wir müssen uns genauso stellen, wie werden wir als Kirche wahrgenommen. Und ich möchte jetzt nicht auf der Landeskirche rumkritisieren und rumhacken, darum geht es mir überhaupt nicht. Für mich ist tatsächlich so die Frage, werden wir wahrgenommen, was vertreten wir, worauf kommt es an? Wie feiern wir unsere Gottesdienste? Und wir haben uns als Leiterschaft schon länger Gedanken gemacht darüber, was uns eigentlich ausmacht, warum wir als Gemeinde in dieser Stadt sind. Wozu hat der Herr uns hier gesetzt? Was ist unsere Aufgabe? Und es kristallisiert sich so langsam ein Bild heraus. Und wenn ich jetzt hier was sage, dann ist das jetzt nicht unser neues Motto, sondern das ist die Arbeitsbeschreibung, die wir im Moment haben. Wir wollen die Kraft Gottes erleben und wir wollen, dass alle Menschen die Kraft Gottes erleben, wenn sie zu uns in den Gottesdienst kommen. Amen. Heute Morgen war das möglich, super. Und ich freue mich darüber, so soll das jeden Sonntag sein. Wir wollen, dass jeder die übernatürliche Kraft Gottes erlebt. Und dazu gehört, dass man die Liebe Gottes spürt und Ja sagt zu Jesus, dass er Rettung und Erlösung kommt. Das ist übernatürliche Wirken Gottes. Das zweite, Heilung, Befreiung und Weissagung. Manches davon haben wir heute mitgekriegt. Wir wollen dem Raum geben, wir wollen dem Heiligen Geist wirklich den Raum geben, dass er das ausfüllen kann und dass er das leben kann. Und ich weiß, wir sind noch auf dem Weg dahin. Wir sind ein paar Schritte gegangen. Wir haben schon manches, aber ich wünsche, dass das noch mehr wird. Und das ist unser Ziel. Wir wollen, dass Menschen das erleben können hier bei uns. Und ich möchte auf vier Dinge heute Morgen eingehen, was wir dafür tun können, damit wir diesen Raum schaffen. Denn das geschieht nicht von alleine. Und wir können nicht sagen, so Herr, mach das mal. Sondern wir müssen auch bereit sein. Und das Erste ist, eine Entscheidung treffen. Ich gehe da mal ganz kurz drauf ein. Ich glaube, dass wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben und das Zeichen und Wunder passieren, in der Art und Weise, wie ich das eben gesagt habe, dass wir auf viel Widerstand treffen werden. Es werden nicht alle begeistert sein, wenn wir das tun. Es werden nicht alle begeistert sein, wenn wir in Zungen singen, wenn wir Zungenrede weitergeben und so weiter. Wenn Menschen umfallen von der Kraft Gottes, wenn Menschen hier anfangen zu hüpfen und zu tanzen, ich bin davon begeistert, aber wir werden Widerstand kriegen, davon bin ich fest überzeugt. Es gibt Menschen, die das nicht haben wollen und die uns in die äußerst rechte Ecke, die Ewiggestrigen und die werden uns, was schon immer mal passiert ist, als die Pfingstler, die oben am Kristallleuchter hängen und nur in anderen Sphären schweben oder sonst irgendwas. Irgendwas werden sie sich ausdenken, spielt auch keine Rolle. Wir müssen eine Entscheidung treffen, was ist uns das wert? Wollen wir die Kraft Gottes? Wollen wir, dass Gott sich in dieser Welt offenbart? Oder wollen wir uns zurückziehen und auf einiges weniges beschränken? Ein paar neue Mutmachlieder singen in Dur. Oder Sonnenkollektoren aufs Dach, was ja nicht falsch ist. Aber mir geht es nicht um die CO2-Bilanz. Die Erde wird irgendwann vergehen. Was nicht heißt, wir müssen jetzt den Dreck hinausschleudern. Das glaube ich bestimmt nicht. Wir sollen sorgsam mit der Erde umgehen. Aber das ist nicht unser Ziel. Und das, ich weiß, die Erde wird nicht ewig bestehen. Der Herr wird eine neue Erde schaffen. So, das war, worauf kommt es uns an? Sind wir bereit, auf Widerstand zu erleiden? Denkt mal an Paulus. Der ist sogar umgebracht worden. Sie haben es nicht ganz geschafft, er ist am Leben geblieben, aber sie haben es versucht. Er ist gesteinigt worden, weil er das Evangelium in aller Klarheit vertreten hat. Und glaubt mir, wir haben hier noch nicht so viel Widerstand, weil wir wissen, überall in der Welt, wo Christen auftreten, ganz ehrlich, und mit dem Evangelium, da kriegen sie Widerstand. Und manchmal ist der Widerstand von den Christen, von den anderen Christen am schlimmsten. Sind wir bereit dazu? Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wenn wir sagen, nein, wir wollen nicht, dann wird der Herr traurig sein, aber er wird uns trotzdem retten. Das glaube ich schon. Aber wir werden nicht das Zeugnis sein, wir werden nicht so leuchten, wie der Herr das will. Und wir müssen alle eine Entscheidung treffen, weil wir sind gemeinsam unterwegs und wir sind gemeinsam da. Und wenn nur einige wenige das wollen, wird das nicht funktionieren. Das muss eine Entscheidung für alle sein. Zweiter Punkt. Wir müssen eine Erwartung haben. Wenn wir in Gottesdienst kommen, brauchen wir eine Erwartung. Wenn wir keine Erwartung haben, dann wird auch nichts geschehen. Wenn wir kommen, ach, mal gucken, was da heute so kommt. Welche Lieder heute gesungen, welche Lobpreisgruppe ist denn heute dran? Und was hat Stefan sich heute für eine Predigt ausgedacht? Mal gucken. Und hinterher wird kritisiert. Wenn ich so komme, dann werde ich nicht Kraft Gottes erleben. Im Urlaub haben wir den Kaiserdom in Aachen besucht und den Kölner Dom. Das sind tolle Gebäude. Ich kann es euch nur sagen, was da an künstlerischer Schönheit reingebaut worden ist, es ist fantastisch. Du stehst davor, riesig groß und richtig toll. Und dann, ich bestaune das so und dann so innerlich sage ich, Herr, bist du hier? Und weißt du, was er gesagt hat? Ja, ich verrate euch das. Da, wo du bist, bin ich auch. Boah. Aber damit, so zwischen den Zeilen hat er auch gesagt, ich bin nicht in einem Gebäude. Und so schön das Gebäude ist. Und wisst ihr was, warum? Ich möchte mal eins sagen. Ich glaube, dass diese Gebäude so schön gemacht worden sind, weil damals, glaube ich, der eine oder andere noch etwas davon verstanden hat, wie schön die Herrlichkeit Gottes ist. Und ich glaube, das ist ein Ausdruck davon, wir wollen die Herrlichkeit Gottes feiern. Ich interpretiere das mal so. Ob das stimmt, lass das einfach mal außen vor. Aber ich finde, in solch einer, ich kann auch all mein Können und all mein Tun damit gehend ausdrücken. Und wenn ich ein solches Gebäude habe, kann ich mich dran freuen. Aber letztendlich kommt es darauf an, ob ich eine Beziehung zu Gott habe und ob er den Raum erfüllt und seine Kraft da ist. Das macht den Unterschied. Das Gebäude selbst, schön, aber wenn der Herr nicht da ist, kalt und leer. Wir waren auch in Wuppertal in der Gemeinde. Das ist ein Fabrikgebäude. Da laufen die Rohre oben unter der Decke lang. Die Heizungsrohre und die Kabel und dann hängen da, wer weiß wie viel Technik oben an der Decke und es ist weiß gestrichen. Sieht richtig nach Fabrikgebäude aus. Nicht schön, ehrlich. Also Kölner Dom gefällt mir besser. Aber da war Geist Gottes und da habe ich mich wohlgefühlt. Da brauchte ich nicht zu fragen, Gott, bist du da? Da brauchte ich echt nicht zu fragen. Da hatte ich keine Zweifel dran. Da war er da. Und das macht einen Unterschied. Da kamen Leute mit Erwartung. Ich habe das bei uns schon im Gottesdienst erlebt, wo keine Erwartung da war. Und da war bedrückende Stimmung. Keine gute Atmosphäre. Ich glaube, dass wir Erwartung brauchen. Dass wir mit Erwartung kommen sollen, dass wir vorbereitet zum Gottesdienst kommen und sagen, Herr, was hast du heute für uns bereitet? Ich will dich erleben. Wir können auch mit Bitten kommen, wir können auch sagen, Herr, ich will heute Heilung erleben. Oder wie auch immer. Oder ich bringe jemanden mit und sage, ich will, dass der heute deine Liebe erlebt und sich bekehrt. Das können wir alles tun, weil Gott ist da. Aber wenn ich ohne Erwartung komme, dann geschieht nichts. Wir können ein bisschen was lernen von der ersten Gemeinde in Jerusalem. Die haben Widerstand erlebt, zwar mächtigen Widerstand von der obersten geistlichen Elite in Jerusalem, sind sie vorgeladen worden, die Leiter, und sie haben richtig einen auf den Deckel gekriegt, gesagt, so, wir verbieten euch, noch weiter von dem Namen Jesus zu reden und ihn weiter zu verkündigen. Wir verbieten es euch. Und die hatten die Macht. Und was machen die? Was machen die? Die kommen zusammen zum Gebet. Die sagen nicht, hoch, was können wir denn jetzt machen? Was können wir denn hier wegstreichen, damit wir nicht mehr so unter Repressalien leiden müssen? Wie können wir denn vermeiden, dass wir Widerstand kriegen? Nein, die kommen zum Gebet. Und was beten die? Apostelgeschichte 4, 29 bis 30. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohung an und hilf deinen Sklaven. Toll, diese Demut vom Herrn. Sie beugen sich, sie wissen, sie sind Diener Gottes. Hilf deinen Sklaven, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Genau das Gegenteil von dem, was sie gerade gehört haben. Ihr sollt die Klappe halten. Nein, Herr, hilf deinen Sklaven, frei und mutig zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch deinen Namen, deines heiligen Dieners Jesus, Heilung, Zeichen und Wunder geschehen. Das beten sie. Preis den Herrn. Das ist Leidenschaft. Das ist eine Entscheidung, die sie getroffen haben. Und das ist eine Erwartung, die sie haben. Auf wen haben sie denn die Erwartung? Auf sich? Auf irgendwelche Menschen? Lass Petrus wieder so predigen wie am Pfingsten. Könnten sie auch beten. Haben sie aber nicht. Nein, Herr, tu du. Du bist es, der es tut. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das begreifen. Nicht wir sind es, sondern er ist es, der es tut. Und dann passiert was. Der Herr antwortet. Überraschend. Verstörend. Für uns nicht einordnenbar. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Ich habe das schon ewig oft gelesen. Ich fand das immer toll. Gott hat geantwortet. Hast du schon mal ein Erdbeben erlebt? Wenn du dir die Bilder in Mexiko anguckst, das ist unser Bild von Erdbeben. Und da bebte die Erde. Ist das für uns eine Antwort Gottes oder kriegen wir Angst? Ich sage mal dazu, Gott antwortet nicht immer so, wie wir wollen, nicht immer so, wie wir das erwarten, nicht immer nach unserem Schema, sondern Gott antwortet so, wie er das will. Und ich glaube, wir müssen wirklich begreifen, Gott ist größer als wir. Und wir haben schon, ich denke an Pensacola, ich denke an Toronto, wir haben schon so viele Dinge erlebt, wie Gott antwortet. Und das ist für uns häufig verstörend. Wenn Menschen auf einmal anfangen zu lachen und hören nicht wieder auf, das ist manchmal verstörend. Oder wenn Menschen umfallen oder wenn sie mit Tierlauten da auf einmal mit Kikeriki und was weiß ich. Wie können wir das einordnen? Manchmal verstörend und auch deswegen Widerstand gegen den Heiligen Geist. Ich glaube, dass nicht jedes Wirken, was aus uns herauskommt, vom Heiligen Geist gewirkt ist. Ich glaube, manches kommt aus unserer Seele. Aber unsere Seele gehört dazu. Und manchmal ist das eine Antwort auf das, was der Heilige Geist in uns tut. Lachen, Freude kann eine Antwort darauf sein, dass der Heilige Geist dich berührt und dass du Jesus auf einmal ganz neu begreifst. Begreifst, was er für dich getan hat. Und wenn du vorher traurig warst, ich habe von einer Frau gehört, die ich glaube, eine halbe Stunde lang ununterbrochen, was war es denn jetzt? Geweint oder gelacht? Ich bin gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, die hat sogar geweint. Die hat geweint. Und das war für alle Umliegenden erstmal sehr verstörend. Und anschließend hat sie gesagt, ich habe seit weiß ich wie vielen Jahren nicht mehr geweint. Sie konnte die Trauer aus sich nicht herauslassen. Und in dem Moment hat der Heilige Geist sie angerührt, hat ihr Herz geöffnet, damit die Trauer rauskam. Und die brauchte einen Ausdruck. Und Weinen ist ein Ausdruck davon. Und die Trauer ist rausgeflossen und danach ging es ihr gut. Sie war frei. Ja, wir können nicht immer alles begreifen, aber wir können uns darauf verlassen, dass der Herr das meiste im Griff hat. Ja? Ich komme mal wieder zurück. Die Erde hat gebebt. Ich weiß nicht, ob Zerstörung da war, das steht da nicht. Aber es ist erstmal verstörend. Ich wünsche mir, dass die Erde bebt. Nicht so schlimm, dass alles kaputt geht, aber dass wir die Kraft Gottes mal so richtig spüren. Ich hoffe, ihr seid dann noch so begeistert. Aber sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei, weil sie haben die Kraft Gottes gespürt. Sie haben gemerkt, Gott ist mit uns. Und dann sind sie rausgegangen, egal was die Hohenpriester und Pharisäer gesagt haben. Sie sind rausgegangen und zwar auch mit der Konsequenz. Und wir wissen, wenn wir das weiterlesen, die Apostelgeschichte, sie haben diese Konsequenz erlebt. Manche sind umgebracht worden deswegen, weil sie das Evangelium verkündigt haben. Ja, das ist die Konsequenz. Ist das schlimm? Einerseits ja, andererseits sie sind im Himmel. Und der Herr weiß, welches Opfer er von uns verlangen kann. Ich glaube nicht, dass wir alle umkommen. Ja? Aber ich glaube, es ist immer besser zu sagen, Herr, wirke du und ich will mich da voll drauf einlassen, egal was mit mir geschieht. Haben wir die Erwartung? Ich glaube, dass wir in der letzten Zeit leben und dass wir konsequent in der Hinsicht sagen, Herr, tu du Zeichen und Wunder unter uns. Erfüll uns du mit deinem Heiligen Geist. Und wir wollen da nicht uns verstecken, sondern wir wollen so stehen und das weitermachen. Der dritte Punkt, empfangsbereit sein. Du hast ganz ziemlich sicher ein Radio oder ein Fernsehen. Läuft das gerade? Du musst es anschalten. Es muss empfangsbereit sein. Oder wenn deine Satellitenschüssel ein bisschen verdreht ist, wenn du eine hast überhaupt. Früher ging das mit Antenne. Du musstest sie drehen und machen, bis sie dann richtig empfangsbereit bei einer Satellitenschüssel genauso. Ansonsten ist sie nicht empfangsbereit. Wenn sie in eine verkehrte Richtung gerichtet ist, dann empfängt sie nichts. Und wenn dein Herz, deine Gedanken auf was anderes gerichtet sind, als auf den Heiligen Geist, auf Gott, dann wirst du nichts empfangen. Wir sollen aber empfangen im Gottesdienst, oder? 1. Korinther 14 ermahnt Paulus eine Gemeinde, in der Geistesgaben so viele da waren, dass er sagen musste, so hier bitte nach solch einer Ordnung. Und was sagt Paulus, was ermahnt er die Gemeinde in Kapitel 14, Vers 26? Was folgt nun daraus, Brüder, Geschwister, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Übersetzung. Alles muss zum Aufbau der Gemeinde dienen. Man kann auch sagen, ein jeder habe etwas. Jeder soll seinen Teil dazu beibringen. Ich sage es mal ganz deutlich. Du solltest kein Konsument sein, wenn du in den Gottesdienst kommst, sondern du solltest aktiv daran teilnehmen. Das heißt nicht unbedingt, du musst dich jetzt beim Lobpreisteam anmelden und dort mitmachen. Oder du musst dich bei mir melden, damit du predigen darfst. Oder du musst jetzt die Gottesdienstleistung übernehmen. Nein, du kannst ganz normal kommen und kannst deinen Teil beitragen. Bereite dich darauf vor, frag den Herrn, was du beitragen sollst. Ein Psalm. Ein Psalm heißt nichts anderes als ein Lied. Du darfst auch Lieder schreiben. Und dann fragst du die Lobpreisgruppe, ob du ein Lied beitragen darfst. Dein Lied. Wäre doch toll, oder? Ich bin neulich mal gefragt worden, wie empfange ich überhaupt etwas vom Heiligen Geist? Ich werde jetzt mal praktisch. Weil ich weiß, dass manch einer da wirklich Klemmer hat. Ich weiß nicht, wie ich das, oder ich weiß nicht, ist das jetzt von mir oder ist das nicht, ist das vom Heiligen Geist? Ich weiß das nicht. Und manch einer hat Furcht, es weiterzugeben. Ich habe dazu eine sehr einleuchtende Erklärung schon mal gehört und die gebe ich jetzt einfach mal weiter. Wie entsteht ein Bild vor deinen Augen? Ja, du machst die Augen auf und du siehst was. Aber wo entsteht dieses Bild? Deine Augen lassen das Licht durch. Und die Nerven leiten das weiter und das Bild entsteht im Gehirn, aber nicht in deinen Augen. Und Gott kann diesen Weg von den Augen ins Gehirn überspringen. Der kann dir das direkt zusenden. Der weiß nämlich ganz genau, wie dein Kopf funktioniert. Und der kann dir dieses Bild direkt ins Gehirn geben. Ich sage dir mal ein Beispiel. Du kannst auch Bilder sehen, die du jetzt nicht vor Augen hast. Das funktioniert. Stell dir mal dein Wohnzimmer zu Hause vor. Du weißt genau, wo alles steht. Du weißt, welche Farbe dein Sofa hat. Du siehst das, oder? Aber du siehst das nicht mit deinen Augen. Du siehst das in deinem Kopf. Aber du kannst es genau beschreiben. Genau so. Und Gott kann das genauso. Gott kann dir ein Bild mitteilen, nicht aus deiner Erinnerung, sondern von sich. Und er kann dir das eingeben. Und genau dasselbe ist es mit Gedanken. Wenn wir eine Weissagung empfangen, wenn wir ein Wort empfangen, ja, dann geht das ganz genauso. Er kommuniziert über unser Herz mit unserem Gehirn. Und wir nehmen wahr. Eigentlich ganz einfach, oder? Allerdings, wenn ich mich mit Gedanken schon mit dem Mittagessen beschäftige oder mit dem letzten Fußballspiel, ist gut gelaufen, ja, habe ich gehört, genau. Ich war echt überrascht. gegen diese Mannschaft. Wenn ich mich damit beschäftige, dann hat der Heilige Geist keinen Zugang. Weil der Heilige Geist ist ganz höflich, der ist ein Gentleman. Und wenn du dich gerade unterhältst oder in deinen Gedanken woanders bist, dann wird er nicht da reinplatzen und wird dir nicht irgendwas da reinschieben. In aller Regel nicht. Er ist höflich. Er klopft an. Aber wie gesagt, wenn ich hier sitze und an Mittagessen denke oder sonst was, oder warum Patti so schief gesungen hat, oder hat sie nicht. Dann nehme ich nicht wahr. Ich muss mein Gehirn auf ihn ausrichten, ich muss mein Herz auf ihn ausrichten. Herr, was möchtest du mir sagen? Verstehst du? Und dann kann jeder empfangen. Bin ich ganz fest und überzeugt. Glaube, dass Jesus zu seinen Schafen redet. Und der Heilige Geist ist der, der uns das mitteilt. Und wir können empfangen. Und was hat Patti gesagt? Sie freut sich so, wenn sie was empfängt und jemandem was weitergeben kann. Das ist so. Das ist was Tolles. Das ist begeisternd. So. Paulus gibt den Korinthern. Ich habe gesagt, das ist eine Gemeinde, wo wirklich jeder was hatte. Wo das durcheinander ging, weil sie keine Ordnung hatten. Aber da hat jeder was gehabt. Da ging das wirklich, da hat der eine Weissagung, dann kam da eine Sprachenrede und da eine, und keiner wusste mehr, wo was ist. Also da hatte wirklich jeder was. Und was sagt er den Korinthern? Bemüht euch also um das Weissagen, liebe Brüder oder Geschwister, und haltet niemand davon ab, in Sprachen zu reden. Ja, in einer bestimmten Ordnung, das sagt er auch, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Ja, in einer bestimmten Ordnung, aber bemüht euch darum. Lasst den Herrn zu Wort kommen. Und ich glaube, dass der Herr viel mehr reden will, als wir das empfangen. Der Herr hat uns was zu sagen. Und er will uns was sagen. Aber er sucht seine Kinder, die bereit sind zu empfangen und weiterzugeben. Und wir stehen dann ich würde mich echt freuen, wenn wir irgendwann in der Schwierigkeit als Leitung sind, dass wir sortieren müssen und sagen, ja, das ja und das ja und das passt nicht ganz rein, müssen wir beim nächsten Mal machen. Im Moment haben wir noch diese Probleme nicht. Wir können noch alles reinnehmen. Wir sortieren schon manchmal aus, aber nicht, weil das falsch ist. Versteht das bitte richtig. Nicht, weil das falsch ist, sondern weil das im Moment nicht passt. Ja? Und dann wird es an einer anderen Stelle gebracht. So, deswegen der vierte Punkt, trau dich. Trau dich. Und ich möchte nochmal Mut machen, trau dich. Ich weiß, manch einer hat Angst. Ich weiß das noch so gut, als ich angefangen habe, als ich Taufe im Heiligen Geist empfangen hatte und angefangen habe, was zu empfangen. Ich war total unsicher, ist das jetzt wirklich vom Herrn? Ist dieses Bild, ist das Einbildung von mir oder ist das Wort? Ich wollte nichts falsch machen. Ich wollte das, was ich vom Herrn empfangen habe, wirklich so weitergeben, eins zu eins, wie ich es empfangen habe. Und ich habe lange gebraucht, bis ich da ein bisschen entspannter wurde. Und ich sage dir, nicht alles, was wir wahrnehmen, ist Reden Gottes. Wenn du gestern Abend Film geguckt hast und ähnliche Bilder jetzt wieder in den Kopf bekommst, dann kann das durchaus sein, dass das schlichtweg deine Erinnerung ist und nicht unbedingt der Herr. Aber der Herr kann auch manchmal solche Bilder gebrauchen, um dir etwas deutlich zu machen. Das, was Susanne vorhin gesagt hat, sie hat was gesehen hier auf dem Fußboden. Schade, dass das so da noch lag, aber für sie war es ja eine Erinnerung und sie hat dort was zusammenbekommen. Er hat sie an Wahrheiten erinnert. Verstehst du? Das kann auch sein. Aber nicht alles, was wir empfangen, ist unbedingt Reden Gottes. Manches ist von uns selber. Alles, was in uns hineinkommt, das beschäftigt uns da. Über manches denken wir nach, auch länger nach. Und das beschäftigt uns. Und manches kommt dann von uns. Manches, auch das müssen wir immer mit dazu berücksichtigen, manches kann auch von unserem Widersacher sein, vom Teufel. Der schenkt uns manchmal Gedanken, die nicht gut sind. Und zwar nicht nur als Botschaften für die Gemeinde, sondern auch uns, um uns zu versuchen, um uns zu verwirren, um uns in eine falsche Richtung zu lenken. Manches, oder ich möchte besser sagen, der überwiegende Teil ist eine Mischung aus eigenem und göttlichem. Also wenn du was weitergibst, wird immer ein Teil davon von dir sein. Ist überhaupt nicht schlimm. Warum sage ich das? Damit du dich entspannst. Das ist bei jedem so. Es gibt ganz wenige von Gott ausgesuchte und berufene Menschen, wo dieses Verhältnis zwischen göttlichem und eigenem sehr positiv ist. Wo über 90% von göttlichem drin ist. Das sind die berufenen Propheten. Und den merkst du an, das sind Propheten. Wir haben ja letzte Woche einen erlebt. Da merkst du das. Und trotzdem kannst du davon ausgehen, 10% kommt auch von ihm. Von seiner Art, von seinem Charakter, von seinem Denken. Wenn du mal unterschiedliche Propheten erlebt hast, dann merkst du, dass sie unterschiedlich reden. François ist jemand, der mit ganz viel Liebe redet und weitergibt. Ich habe schon andere Propheten erlebt. Und er hat, als er letzte Woche davon gesprochen hat, die Charakter der Propheten, manche Propheten sind richtig schwarz-weiß. Hart, kann man fast sagen. Knall, wenn du das nicht, er hat ja von einem Beispiel auch erzählt, wenn du das nicht akzeptierst, ich gehe. Ja, das ist nicht François. Das hätte der, glaube ich, auch so wahrscheinlich nicht gemacht. Das ist nicht seine Art. Deswegen, du merkst, wenn jemand was weitergibt, da kommt auch etwas von ihm mit rüber. Und bei uns, die wir ab und zu mal eine Weissagung empfangen, ist das noch viel, viel mehr. Das geht durch uns hindurch, durch unser Denken hindurch. Wir beurteilen das, ohne das jetzt mit unserem Verstand zu beurteilen, sondern mit unserem Herzen. Und wir lassen nichts raus, was unserem Herzen widerspricht. Entspannt euch, ihr dürft trotzdem weitergeben. Das ist wie bei einer Schatzsuche, wie bei den Goldgräbern, die mischen, die haben Sieb und die Goldklumpen bleiben über. Prüfet alles und das Gute behaltet. Der Sand wird rausgemischt, das eigene, was nicht göttlich ist, das mischen wir raus. Die Botschaft, die der Herr rüberbringen will, die kommt trotzdem an. Und das ist unsere Verantwortung auch als Leiter oder als reifer Christ, ja, das zu sortieren. Deswegen sage ich dir, trau dich. Gib Gott die Möglichkeit, durch dich zu reden. Und wenn es noch so wenig ist, was du rüberbringen kannst, vielleicht zu Anfang, du lernst das immer mehr auf die Stimme Gottes zu hören. Je mehr du prophezeist, desto mehr merkst du und nimmst du wahr, was Gott ist und was nicht Gott ist. Wenn wir das nicht prüfen, ist das fahrlässig. Wir sollten immer prüfen. Deswegen bin ich vorhin nochmal drauf eingegangen, um deutlich zu machen, was ist die Botschaft. Ich sortiere nicht und ich sage jetzt nicht, das, was Osania gesagt hat, das und das und das ist jetzt von ihr und das ist von Gott. Das muss ich doch nicht tun. Die Botschaft ist das Wichtige. Wir sollen das Evangelium in aller Klarheit und mit vollem Herzen verkündigen. Punkt. Und das behältst du. Ich muss jetzt nicht noch sagen, das und das und das war von Osania und mach damit so Osania jetzt hier, gebe ich ihr noch mal einen drauf und mach das nächste Mal besser. Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, das herauszufinden, was hat Gott gesagt. Versteht ihr? Und darum geht es. So. Und Gott, Paulus sagt das gibt den Thessalonikern das mit auf dem Weg in 5 Vers 21 im 1. Thessalonicher. 19 bis 21, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Entscheidung. Ich komme nochmal wieder zum ersten. Wir müssen wirklich deine Entscheidung treffen. Wollen wir es unterdrücken? Ich weiß, früher als Ältester in einer anderen Gemeinde haben wir mal als Leitung, nicht unser Pastor, sondern die Ältesten haben beschlossen, nein, wir wollen das Zungenreden im Gottesdienst nicht so zulassen. Das könnte Besucher irgendwie verwirren und irgendwie, dass sie dann abgeschreckt sind und nicht mehr kommen. Wir haben das nach 3 Monaten, diesen Beschluss rückgängig gemacht und haben gesagt, wie bescheuert bist du eigentlich? Sind wir eigentlich? Wie bescheuert sind wir eigentlich? Wenn wir das Wirken Gottes ausklammern, was sollen sie denn erleben? Uns? Unsere Weisheit? Unseren Kaffee? Ja, das können sie alles erleben, aber deswegen kommen sie nicht zum Gottesdienst. Wenn sie Gott nicht erleben, dann sind sie falsch. Und dann kommen sie auch sowieso nicht wieder. Und wir haben das rückgängig gemacht und haben das zugelassen. Wir haben uns bekehrt an der Stelle. Also, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, sondern lasst es in Fülle zu. Verachtet die prophetischen Aussagen nicht. Da muss ich mir selber auch an die Nase fassen und immer wieder sagen, so, wenn prophetische Aussagen sind, deswegen habe ich das vorhin gemacht. Ich möchte sie nochmal zusammenfassen, ich möchte nochmal sie aussprechen, weil mir geht es auch so, dass ich sie ganz schnell vergesse. Und das heißt verachten. Wenn ich Gottes Wort verachte, auch was er direkt redet, verachte ich doch auch den, der es gebracht hat, oder? Der es gesagt hat. Und das will ich nicht. Ich will das ernst nehmen. Und er meint es immer zur Ermutigung, zur Erbauung. Und selbst wenn Kritik da drin ist, immer mir zum Besten. Und ich will das hören und ich will das wahrnehmen und achten. Und darum möchte ich mir das nochmal vor Augen führen. Ich schreibe mir das ganz häufig auch auf. Was hat der Herr geredet? Und das ist so wichtig. Ja, also verachtet prophetische Aussage nicht. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Da kommt die Sieb. Und deswegen dürfen wir uns trauen. Deswegen darf sich jeder trauen. Kommt, wir machen das ja so, dass ihr zur Leitung kommt. Das ist ja nochmal, du blamierst dich hier vorne nicht, sondern du gibst es uns vorher und wir nehmen schon mal wahr. Und wenn wir merken, so, da ist nicht ganz so viel drin, dann sagen wir dir das in aller Liebe. Hör noch mal genau hin. Wir sagen nicht, du hast da Mist empfangen. Oder das ist alles, das würden wir nicht machen, wollen wir auch nicht, sondern wir ermutigen dich nochmal hinzuhören. Manchmal ist das tatsächlich so, wir haben erst so ein bisschen empfangen und wir sollen den Herrn nochmal fragen, wir sollen nochmal sagen, so Herr, ich verstehe das noch nicht, gib mir nochmal mehr, ich möchte das verstehen. Ja, so, das hörst du dann von uns, wenn wir sowas hören. Ich möchte dich ermutigen, trau dich, das zu sagen. Der Herr sucht Kinder, die sich trauen. Und das gehört mit dazu, wenn wir Kraft Gottes, wenn wir die Herrlichkeit Gottes erleben wollen, dann gehört das Reden Gottes dazu. Auch das Reden eben durch Weissagen, durch Bilder und so weiter. Ja? Ich möchte dich ermutigen. Streck dich aus danach, was der Heilige Geist sagen will. Du kannst ein Stück weit auch selber prüfen. Dazu brauchst du ein bisschen Wissen aus der Bibel. Denn das ist unser Prüfinstrument, nichts anderes. Nicht, was wir meinen, was wir für gut halten, sondern wir prüfen das anhand des Wortes Gottes. Das ist unser Kriterium. Und das kannst du selbst auch. So, damit wir zu einer Gemeinde werden, wo die Kraft Gottes erlebt wird, wo Zeichen und Wunder erlebt werden, müssen wir eine Entscheidung treffen. Wir müssen mit Erwartung kommen. Und ich möchte dir sagen, du kannst von Gott so viel erwarten. Also mit viel Erwartung kommen. Wir müssen empfangsbereit sein. Wenn so ein Tenne nicht ausgerichtet ist, dann werden wir nichts empfangen. Wir müssen empfangsbereit sein. Und dann müssen wir uns trauen. Das geht mir manchmal, sage ich euch mal ganz ehrlich, geht mir manchmal selber so. Als wir das letzte Mal gemeinsam, ich weiß gar nicht, letztes Mal oder vorletztes Mal, hatte ich eine Zungenrede. Und ich hatte noch keine Auslegung. Und ich wollte nicht. Ich habe mich nicht getraut. Ja. Und dann kommt der Heilige Geist und drängt. Der wird dich nie zwingen, aber manchmal drängt er. Und es ließ mir keine Ruhe. Dann habe ich mich getraut. Und immer noch keine Ahnung, was heißt das? Das ist erstmal eine Überwindung. Weil es steht in der Bibel, wenn du eine Weissagung hast, also wenn du eine Zungenrede für die Gemeinde hast, dann habe jemand auch die Auslegung. Weil sonst nützt dir das nichts. Es sei denn, es ist eine Sprache, die irgendjemand versteht hier, aber das ist selten. Normalerweise kannst du davon ausgehen, das ist eine Sprache, die keiner versteht. Und was nützt das, wenn ich euch jetzt irgendeinem Gebrabbel erzähle, wovon ihr keine Ahnung habt? So, und dann stand ich da und wirklich in dieser, Herr, gibst du auch die Auslegung? Welches Unglaube, ne? Welcher Unglaube? Aber so ging es mir, ich sage euch das ganz ehrlich. Und dann habe ich es aber trotzdem, ich habe es gewagt. Ja, so ein bisschen Glaube ist ja dann doch noch da und dann habe ich es ja gewagt. Und dann kam auch die Auslegung. Der Herr ist treu. Manchmal bis zum letzten Moment. Ne? Egal, ob es mit Geld ist oder mit der Auslegung von der Sprachenrede. Manchmal wartet er bis zum letzten Moment, um unseren Glauben zu prüfen. Also ich mach dir Mut, trau dich. Auch wenn dir die Knie zittern, trau dich. Es ist toll, vom Herrn gebraucht zu werden in der Hinsicht und der Gemeinde was Gutes weiterzugeben. Goldstück. Amen.